Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Unser Gast heute ist ein, ich würde ihn als fast Alleskönner bezeichnen, weil er Psychologe ist. Er ist Reitlehrer und er ist Dressurreiter und er ist der bisher jüngste deutsche Meister im Dressurreiten. Er war nämlich 26, als er das geworden ist. Hubertus Graf Zettwitz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit wie viel Pferdestärken sind Sie angereist heute Morgen?
Also es waren heute relativ wenig, 110 würde ich so ungefähr schätzen. Die stehen da draußen irgendwo auf dem Parkplatz angebunden oder auch nicht. Und waren sehr bequem hierher zu kommen an diesem wunderschönen, aber doch etwas grauen Berliner Morgen.
Und diese 110 sind Ihre eigenen?
Die sind meine eigenen.
Okay, hat man eigentlich, wenn man weiß, wie sich eine Pferdestärke anfühlt, so ein generelles Gespür für diese motorisierten PS, die unterm Hintern hat?
Man hat zumindest mal keine Lust auf lahme Autos. Und zur Eigenregulierung habe ich mir ein Auto gekauft mit wenig PS.
Ja gut, 110 ist ausreichend. So generell, wie sind Sie drauf? Sagen Ihnen häufig Menschen, die das von Berufswegen machen, das war zu schnell?
Ja, es war früher immer so, dass man mir immer gesagt hat, ruhig bleiben.
Das sind wir bei so einem generellen Spruch, also Pferde so, ruhig brauner. Also okay, wir haben ein Bild zu dem Mann, der da ist. Hubertus Graf Zettwitz ist Dressurreiter, ist Reitlehrer, Psychologe, ist der Fahrer eines Wagens mit 110 PS und unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Dressurreiter. Fast jeder hat irgendwie ein Bild, eine vage Vorstellung zum Dressurreiten. Gibt es eine Definition?
Naja, das sind zwei Körper, die miteinander in Harmonie eine Performance abliefern sollen und das in verschiedensten Situationen, sprich auch mal unter Druck oder auf dem Championat oder sowas in der Richtung, aber auch gerne zum Spaß zu Hause und zur Musik oder sowas.
Wer bestimmt in diesem Duo?
Das ist eine sehr philosophische und gute Frage. Das ist nämlich die Frage der Führung und des Geführtwerdens. Das Geführtwerden muss ja auch angenommen werden.
Von wem?
Von dem zu Führenden. Von dem Pferd in dem Fall. Und manchmal wandelt sich's dann und das Pferd sagt, wo es lang geht und der Reiter folgt.
Was wird denn so generell verlangt beim Dressurreiten? Also gibt's grundsätzlich natürlich ja Regularien. Was müssen wir wissen, wenn wir davon keine Ahnung haben, um es zu verstehen?
Genau. Es gibt in Deutschland eine wahnsinnig strukturierte Ausbildungsskala, die wir uns in Stufen vorstellen, wo die niedrigste Stufe der Takt ist. Und alles diese ganzen Begriffe haben auch Metaebenen für uns im Leben. Und das geht dann weiter mit der Losgelassenheit und der Anlehnung und dem Schwung und dann nennen wir es gerade Richtung und dann kommt die höchste Klasse, die Versammlung. Und auch diese ganzen Begriffe haben Metaebenen, aber wir gehen wirklich in diesen Begriffen wirklich Stufe für Stufe weiter. Also wir reiten beim Takt erstmal nur sozusagen den Takt ohne die Anlehnung oder sowas in gleichzeitig haben zu wollen. Dass diese ganzen Begriffe greifen ineinander, aber wie wir wissen, Schritt, Trab, Galopp, die drei Grundgangarten eines Warmblüters, die wir normalerweise reiten, die sollen eben taktrein sein. Und gerade unter Wettbewerbsbedingungen sind irgendwelche Taktfehler die erste Stufe und damit wirklich der härteste Fehler, den es überhaupt gibt.
Ich versuche jetzt mal ein Bild für mich herzustellen. Ja. Das heißt, wenn wir beim Takt bleiben, es gibt Pferde, die können in Anführungsstrichen tanzen und es gibt welche, die können es nicht?
Absolut. Es gibt talentierte Pferde, die von Natur aus schon wahnsinnig viel mitbringen. Aber es gibt auch Pferde, die erstmal wie in der Elefantenlauflernschule erstmal laufen lernen müssen.
Und kann ich das dem Pferd beibringen oder ist es dann wie bei Lambi bei Let's Dance, dass der sagt, sie gehen besser Holz hacken?
Naja, genau das ist nämlich genau das Ding. Also Pferde sind Helden, die wachsen gerne mal über sich hinaus, anders als im Fernsehen, aber Talent bleibt Talent. Also, und man muss immer nicht versuchen, Pferde in ihrem Talent zu überfordern. Das ist auch die Lehre, die das Dressurreiten uns gibt. Jeder ist das Gegenüber zu schätzen als Individuum und nicht in eine Schablone zu pressen und zu sagen, so, du musst jetzt Olympiasieger werden oder du musst dieses und jenes Level erreichen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern wir nehmen erstmal den Ist-Status an.
Also ich schaue das ja gern. Das sieht ja schön aus. Aber ich frage mich natürlich, wenn Sie sagen, in diesem Fall bestimmt der Mensch, was Tier und Mensch gemeinsam machen. Es wird ein Rhythmus vorgegeben und so wie beim Tanzen auch, führt jemand. Dann macht das schon die Reiterin oder der Reiter und sagt, so tanzen wir jetzt. Ist das richtig verstanden?
Also als allererstes muss man wissen, dass beim Dressurreiten alle Bewegungen in der Natur auf der Koppel vorhanden sind.
Alles, was die Pferde da
machen? Alles, was die Pferde im Viereck zeigen, zeigen die auch in der Natur.
Auch sowas wie so eine Piaffe oder rückwärts gehen? Oder
absolut. Die Piaffe zum Beispiel, wenn das Pferd sehr aufgeregt ist. Oder eine Pirouette, wenn es mal schnell umdrehen will. Oder sowas in der Richtung. Was wir ausbauen, ist die Andauer der Bewegung und die Intensität.
Wie bringen Sie das bei? Wie geht das? Also beim Tanzen, auch da, ich versuche jetzt immer wieder den Vergleich zu bringen. Wir gucken dieses Let's Dance und dann sehen wir, die trainieren da 8 Stunden am Tag. Und dann sagen die, ich kann das mit diesen Beinen da nach links nicht, wie kriege ich das hin? Und irgendwann in der Show haben sie es drauf. Aber genau. Da tat es weh oder da kam eine Tanztrainerin oder ein Tanztrainer und hat irgendwelche Gymnastikstäbe in den Rücken gelegt oder sie mussten über Plastikflaschen hüpfen oder genau. Sowas. Und plötzlich ist dieser Tanz erlernt. Wie machen Sie das?
Genau. Und das ist super interessant. Der kleine Nebensatz, da tat's weh, ist ja keinem Pferd zu vermitteln. Warum sollen die da jeden Tag mit einer Frustrationstoleranz über Schmerzen hinweggehen? Das geht nur, wenn man die Schritte so klein macht und so basic anfängt, dass die Pferde ihren Spaß dabei behalten. Weil im Endeffekt möchte ich ja, dass das Pferd intrinsisch motiviert mit mir mittanzt und nicht irgendwie sagt, ist mir egal, was du tust, ich habe 650 Kilo, schipper mich mal hier übers Viereck.
Aber wie geht es denn? Also Sie können es dem Pferd ja nicht sagen mit Worten. Ne? Also es ist ja nicht, Nein. Als würden wir mit unserem Hund Gassi gehen und Nein. Sagen, jetzt mach mal da.
Wir fangen eben mit den ganz, ganz allerkleinsten Grundbegriffen an. Das ist Stehenbleiben, das ist Wenden an der Hand, wenn wir unten stehen und so weiter und so fort. Und dann gehen wir ganz, ganz über so eine Pferdeausbildung, dauert mindestens 6 Jahre. So, dass das Pferd körperlich, aber auch psychisch so gereift ist, überhaupt performen zu können. Und in diesen 6 Jahren musst du jeden Tag genau überlegen, dass du nicht über diese körperliche oder psychische Grenze drüber gehst.
Weil
sonst die Motivation verschütt geht und das Pferd nicht mehr motiviert ist, am nächsten Tag mitzuarbeiten. Und aber auch natürlich körperlich, wenn dann irgendwie eine körperliche Schwäche auftritt oder eine Krankheit oder sowas, hast du ja nichts gewonnen.
Das heißt, beim Verhältnis Mensch-Pferd ist es tatsächlich so, einen Fehler gemacht, einmal über eine Grenze gegangen, dann sagt das Pferd nicht, ich mache es besser nochmal, weil der Mensch, der da oben drauf sitzt, sonst keine Freude hat und wir nicht erfolgreich sind, sondern das Pferd sagt, Dankeschön, das war's. Mit dir nicht mehr?
Also Pferde sind auch da wieder Helden. Die vergeben sehr, aber man darf die eigenen Fehler nicht überhand kommen lassen. Also ich vergleiche das immer mit einem Bildhauer, der einen Rohling bekommt und eine schöne Statue erschaffen möchte. Und wenn der von Anfang an ein bisschen zu viel vom Stein abgehauen hat, dann kann man da wieder was dran kleben, aber es bleibt immer geklebt.
Ja, oder man kann eine etwas kleinere, andere Figur draus machen.
Richtig.
Aber die Narbe, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Fehler bleibt.
Genau.
Und das geht Ihnen als Reiterin und Reiter genauso.
Absolut. Absolut.
Ich bin im Sport sozialisiert. Turner, Leichtathlet. Da ging es richtig heftig zur Sache. Ist das im Reitsport auch so?
Ja, das ist im Reitsport, im Leistungssport genauso. Aber eher mit der Selbstzucht und der Achtung. Du musst bei allem dem, mit deinem Ehrgeiz, der vorhanden ist, trotzdem abartig vorsichtig sein, diese Motivationsgrenze nicht zu überschreiten. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig gute Lehre für uns. Mhm. Bei humanem Leistungssport kannst du sagen, okay, ich weiß, wofür ich es tue und ich renne noch mal eine Runde oder ich stemme noch mal irgendwelche Gewichte. Das weiß das Pferd nicht, warum es jeden Tag da in die Halle gehen soll oder auf dem Platz und da irgendwas performen soll.
Wissen wir Menschen eigentlich, warum es diesen Dressurreitsport gibt? Was hat der für eine Entwicklung? Wo kommt der her?
Also in Europa wissen wir, es ist natürlich, geht viel, viel weiter zurück als das 12. Jahrhundert, als die Dressurreiterei wirklich in Europa entstanden ist, am Borghesehof in Italien. Aber die alten Griechen haben schon Reitlehren geschrieben und auch die waren schon relativ philosophisch. Den pfleglichsten und gewaltfreiesten Weg zu gehen mit Pferden. Natürlich gab es dann irgendwie im Laufe der Zeitgeschichte irgendwelche Ups und Downs und Irrwege. Aber wir sind heutzutage doch wirklich wieder in einer Zeit, wo es wirklich wahnsinnig schön ist, wie sich um diese mentale und körperliche Fitness der Pferde gekümmert wird.
Also ist das tatsächlich eine historische Entwicklung?
Das ist eine absolut historische Entwicklung und das ist eben fast so ein bisschen das Traurige in Deutschland, dass diese Reitkultur, Gott sei Dank sind wir mittlerweile immaterielles Kulturgut, aber es findet wahnsinnig wenig statt und das ist den Menschen wahnsinnig wenig bewusst, dass das wirklich Reitkultur ist.
Vielleicht haben es die einen oder anderen Menschen auch bewusst oder unbewusst kaputt gemacht.
Natürlich. Schwarze Schafe gibt es überall.
Und schöne Pferde auch. Wie viele haben Sie denn?
Ich habe im Moment nur ein halbes.
Okay.
Und das steht in England auf den grünen Wiesen von Dorset bei Freunden von mir.
Ja.
Und das besitze ich zusammen mit einem Freund von mir. Und es ist erst 2 Jahre alt und wird auch noch seine Jugend ein bisschen genießen und irgendwann dann langsam in den Sport reinwachsen.
Wie geht das denn? Also mit einem Auto kann ich mir das gut vorstellen. Du fährst an den geraden, ich an den ungeraden Tagen. Du übernimmst die Waschstraße und ich den TÜV. Wie macht man das mit dem Pferd?
Also er schreibt mir regelmäßig irgendwelche WhatsApps und sagt mir, also für die Erziehung wäre dann mehr ich zuständig. Er hätte dann den Spaß, einfach zu uns zuzuschauen.
Wie oft seht ihr euch, das Pferd und Sie?
Naja, also ich bekomme Videos und Fotos und so weiter und jetzt im Dezember werde ich mal wieder hinfahren und mir anschauen, wie es sich entwickelt hat.
Mhm. Unser Gast ist der Dressurreiter Hubertus Graf Zettwitz, Jahrgang 76, aufgewachsen in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Nicht auf einem Schloss, Ausrufezeichen, sondern wie?
Also wir sind da hingezogen, weil mein Vater da ein Forstamt übernommen hat, weil er Forstbeamter ist, beziehungsweise AD war. Mhm. Und ist eine herrliche Gegend, eine der schönsten Gegenden in Deutschland, wie ich finde. Und gerade so im Spätsommer, wenn die Weinlese stattfindet, hat es wahnsinnig viel, schon fast französisches Flair. Mhm.
Ja. Zugezogen von woher?
Wir sind so ein bisschen, also ich bin geboren in Koblenz und so ein bisschen so in diesem Kiez, sage ich mal, genau.
Wenn Sie sagen, so eine wunderschöne Gegend hat was Französisches, wie beschreiben Sie Ihre Kindheit? Wie war das da in dieser Region, wo die Weinberge ja eigentlich alles bestimmen?
Absolut. Und das ist ganz lustig, weil zum Beispiel hatten wir oder haben die Kinder in dieser Gegend bis heute 14 Tage Herbstferien, weil sie Herbsten gegangen sind und in der Weinlese mitgeholfen haben.
Mithelfen mussten wahrscheinlich auch.
Naja, also wir haben es freiwillig getan und fanden es herrlich. Also es gab natürlich ein wahnsinnig tolles Gehalt und es war irgendwie eine Gruppengemeinschaftsleistung und irgendwie ein Späßchen.
Das heißt, heute schauen Sie schon aus der Tatsache, dass Sie in so einer Region groß geworden sind, ganz besonders auf ein Glas Wein, oder?
Absolut.
Ja.
Ich bin eher der Wein als der Biertrinker.
Mhm. Lieblingsweine?
Ja, klar.
Welche?
Groß-Riesling-Gegend. Ein guter pfälzischer Riesling ist doch was Herrliches.
Also es muss trocken sein.
Es muss richtig trocken sein, ja.
Was war denn das für eine Kindheit, wenn der Vater im Forstamt gearbeitet hat? Welche Gerüche erinnern Sie? Welche Bilder haben Sie im Kopf?
Wir sind sehr viel im Wald gewesen mit meinem Vater. Also man hat uns immer mit rausgenommen, wenn es irgendwie schulisch oder sowas möglich war. Und es war natürlich so die 80er, 90er, wo es den Borkenkäfer gab und irgendwelche Waldstücke aus dem Helikopter mit Kalk bekalkt wurden und so weiter. Und das war natürlich wahnsinnig aufregend. Und es hatte eine wahnsinnige Regelmäßigkeit, weil mein Vater kam jeden Mittag nach Hause und wurde dann bekocht. Und wenn wir früh genug aus der Schule wieder da waren, gab es ein gemeinsames Mittagessen. Und dann ist der kleine Hubertus, statt Hausaufgaben zu machen, lieber in den Reitstall entschwunden. Mhm. Der ganz normal der öffentliche Reitverein am Ort war.
Ist das einfach so aus Ihnen entstanden oder gab es da irgendeine Lunte, der Sie nachgelaufen sind, familiär?
Also ja und nein. Ich habe relativ viele Vettern und Cousinen und die waren irgendwie alle gut im Tennis und im Skifahren und ich weiß nicht was noch alles. Und ich war irgendwie so richtig gut in nix. Und irgendwann habe ich mir überlegt, jetzt muss ich doch mal auch mal irgendwas machen. Und ging dann zu den Pfadfindern. Und bei den Pfadfindern zur Förderung des örtlichen Vereinslebens wurden dann Gutscheine verteilt für den Reitstall. Und da habe ich einen abgegriffen und habe den meiner Schwester geschenkt.
Ach.
Und die fing dann an zu voltigieren und so. Und irgendwann habe ich die dann mal begleitet und habe gedacht, ach komm, jetzt versuch's das auch mal. Aber nicht mit Voltigieren, sondern habe mich da irgendwo auf den Pony gesetzt.
Und das muss man ja aber dann doch auch spüren, ne? Und keine Angst haben und wissen, ich krieg das irgendwie hin. Wie erging es Ihnen?
Das ist interessant. Also man darf diese Erfahrung beim Kind nicht unterschätzen, glaube ich. Also wenn man das so schön für sich aufdröselt heutzutage im Erwachsenenalter, dann ist dieses als Kind reiten die erste Erfahrung, wo man selbstgesteuert den eigenen Radius vergrößert. Also man kann schneller größere Strecken zurücklegen, was absolut ein Gefühl von Freiheit.
Das klingt aber entwickelt. Jetzt sehr, sehr idyllisch. Also
in der Reithalle, wenn du da im örtlichen Reitverein dann als Kind mal plötzlich eine Runde galoppierst, das hat schon dem einen oder anderen Kind sozusagen das Gefühl von großer weiter Welt und Western geschenkt. Und das ist natürlich toll und das war faszinierend, auch für mich.
Mhm. Trotzdem ist ja dieser Reitsport, also wenn der erste Kontakt über die Schwester und über den von den Pfadfindern bekommenen Gutschein kam, dann kommt ja aber irgendwann der Moment, wo der kleine Hubertus nach Hause kommt an den Mittagstisch und sagt, mir gefällt das so gut, ich möchte ein Pferd. Mhm. Was haben gesagt?
Meine Eltern haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, alles klar, ich fühle mal ganz kurz einen Puls. Mhm. Und dann war ich aber penetrant genug, um immer da dran zu bleiben und irgendwann, glaube ich, wollten sie einfach nur mehr ihre Ruhe haben und dann sind wir losgefahren und haben ein Pferd gekauft.
Wie alt waren Sie da?
14.
Und dann haben Sie Ihr erstes eigenes Pferd gehabt?
Dann hatte ich mein erstes eigenes Pferd.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Also das ist ja Verantwortung pur. Also ich habe das mit den Goldfischen zu Hause nicht hinbekommen und plötzlich hatten Sie aber mit 14 ein Pferd.
Mhm. Das hat wahnsinnig viel mit mir gemacht, ehrlicherweise. Diese Regelmäßigkeit der Versorgung und auch des Trainings und auch da fängt dann schon für mich diese Persönlichkeitsbildung von Reitern an, dass man eben Respekt vor der Leistung des Pferdes auch hat und so weiter. Und natürlich auch ich bin wahnsinnig viele Irrwege gegangen und war jung und wild und was weiß ich, keine Ahnung. Aber
ging das junge Wilde, ich mach mal... Ich sage, schreib mal Party dahinter. Ging das dann trotzdem? Oder hat das Pferd manchmal
Jung und
gedacht,
Wild war nicht mit Party, sondern also, Jung und Wild war dann irgendwie mit dem Pferd irgendwie in, was weiß ich, keine Ahnung, Ausritte und so.
Weil diese Phase kommt ja dann häufig, ne, dass man dann so in der späteren Pubertät.
Das war das schlagende Argument für meine Eltern, weil ich immer gesagt habe, kauft mir ein Pferd, dann bin ich von der Straße.
und es hat geklappt.
Es hat geklappt.
Also sie waren dann mehr im Stall und
ich
auf
war
der Koppel.
Genau, so war es.
Wann hat sich das denn dann professionalisiert? Wann ist denn aus diesem Hubertus, der mit 14 ein Pferd bekommen hat, der also nicht auf die Party gegangen ist, sondern der ganz anständig 14 Tage in den Herbstferien Wein gepflückt hat, sich Geld verdient hat, der aus, sagt man, ausgemistet, sauber gemacht hat und gestriegelt und fein gemacht hat. Wann ist denn dieser professionelle Gedanke dazu gekommen, zu sagen, ich will das jetzt richtig gut können?
Also ich hatte dann ich habe immer in den Ferien Praktika gemacht und war immer in professionellen Stellen, um mich weiterzubilden mit diesem Pferd. Und hatte einen Aufenthalt bei Hamburg, wo mich meine Eltern hingebracht haben in den Sommerferien. Und das war damals, da habe ich wirklich gearbeitet, also ausgemistet dafür, dass ich dann eine Stunde Unterricht kriegte. Aber das war damals ein sehr prestigeträchtiger Reitstall und Dressurtrainer. Und da war so eine kleine Pflanze von Wunsch. Aber dass sich das irgendwie konkretisiert hat, war eigentlich erst nach der Bundeswehr.
Sie sind zur Bundeswehr gegangen?
Genau.
Schule, Abitur?
Schule, Abitur. Und dann zur Bundeswehr-Sportschule nach Warendorf.
Ei! Und dann mal so richtig mit.
Richtig.
Guten Tag, Gefreiter.
Genau.
Graf Zedwitz.
Genau.
Und haben Sie sich heute schon um das und das gekümmert?
Richtig.
Also dann kam mal so richtig Zug und Ordnung in das Leben im doppelten Sinne.
Genau. Und das, die Kaserne in Warendorf ist angeschlossen an das Deutsche Olympiadekomitee. Das ist gerade Straße gegenüber. Und du reitest dann also zum Training, zum Bundestrainer, auf die andere Seite zum Olympiadekomitee. Und da ist es dann schon richtig ernsthaft. Du sollst ja die Bundeswehr im Sport repräsentieren.
Und dann sind Sie mit 26 jüngster deutscher Meister geworden.
Der Profis, genau.
Im Dressurreiten.
Ja.
Und dann haben doch damals wahrscheinlich alle gesagt, wow, das ist unser nächster, oh Gott, ich habe jetzt nicht so viel, das ist die nächste Isabel Wert.
Richtig. Genau. Auch das ist eine super Lehre im Leben, dass diese ganzen Schulterklopfer, die dann kommen und everybody's darling und everybody's best friend, dann auch nach einer Zeit wieder weg sind, wenn es nicht ganz so reibungslos weitergeht. Und es ging eigentlich bei mir gut weiter, aber ich hatte nie große Sponsoren und so weiter, die es eigentlich im Leistungssport braucht. Also es war nach wie vor, alle Leistungen, die ich gebracht habe, habe ich mit einem kleinen schrottigen Pferdeanhänger und den Pferden, die ich ländlich irgendwo gefunden habe, auf die Beine gestellt. Und das war damals schon eine One-Man-Show, die außergewöhnlich war.
Unser Gast im Deutschlandfunk Kultur ist der Dressurreiter und Reitlehrer Hubertus Graf Zedwitz. Wir sind gerade dabei gewesen mit 26 jüngster deutscher Meister. Und dann, so habe ich das rausgehört, läuft's nicht mehr so, wie sie sich das manche denken. So Olympische Spiele waren sicher ein Traum. Hat sich der Traum jemals erfüllt?
Als Trainer. Aber nicht als eigener, als Reiter. Und
das welche Hürde war zu hoch? Was hat nicht gepasst? Was hat nicht geklappt?
Na, letztendlich waren es viele Komponenten, die nicht ausreichend waren. Also ich würde jetzt mal sagen, die Pferdequalität war im Endeffekt nicht gut genug. Aber auch ich war als Athlet nicht ausgereift genug. Und ich habe eine wahnsinnige Hochachtung vor denen, die es zur Olympiade schaffen und aufs Championat schaffen. Weil das müssen schon wirklich sehr, sehr ausgereifte Persönlichkeiten sein, die mit diesem ganzen Druck und mit der Performance und so weiter alles umgehen können. Das werden Sie ja sicher wissen.
Ja, ich bin auch im Leistungssport sozialisiert, genau. Und der Druck ist hoch. Und warum ist es in Deutschland beim Reiten generell, warum performt Deutschland so gut? Was macht Deutschland im internationalen Vergleich besser als andere Nationen?
Genau das, was ich gerade eben schon ganz bisschen angesprochen habe, nämlich diese wahnsinnig strukturierte Arbeit. Also typisch deutsch gab es 1912 die Heeresdienstvorschrift, damals für die sogenannten Remonten und Ausbildung von Pferden, die zu Kriegszwecken eingesetzt wurden oder in der Kavallerie. Und da ging es um einen wahnsinnig pfleglichen und vorsichtigen Umgang und Ausbildung der Pferde. Und diese Struktur ist bis heute gültig. Und Es dient zur Gesunderhaltung und Leistungserhaltung der Pferde. Und kein anderes Land dieser Welt hat so eine strukturierte Reitkultur wie Deutschland. Der Reitsport ist globalisiert und sowohl in Amerika als auch in Südamerika. Also jetzt waren gerade gestern noch das Finale der Pan American Games und in Asien und so weiter. Überall findet der Dressursport und der Reitsport statt. Aber das Know-how ist eigentlich alles aus Deutschland. Mhm.
Sie sprechen von Struktur. Warum gibt es dann aber immer wieder Vorwürfe, Kritiken Menschen gegenüber, die sich an diese Struktur offensichtlich nicht halten?
Dazu gibt es ein paar Komponenten, glaube ich. Also erstens ist natürlich wie in allen Segmenten der schnöde Mammon ein großer Grund, sprich das Geld, das die Leute dazu treibt, über Grenzen zu gehen und schnelle Geschäfte und noch bessere Geschäfte und noch mehr Geld zu verdienen. Diese Nummer. Aber, und das sehe ich als Reiter mit Sorge, auch so ein bisschen unsere Gesellschaft, die nicht mehr sehen kann, dass Tiere für uns arbeiten können, ohne gleich missbraucht zu werden. Und wenn ich in verschiedenen, gestern zum Beispiel kam ich aus Wien und da sieht man in der Stadt immer noch die Fiaker. Mhm. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die sich schwer tun, dass ein Pferd eine Kutsche zieht.
Da bin ich völlig bei Ihnen, aber ich als sportbegeisterter Mensch, Sie als wirklich leidenschaftlicher Dressurreiter.
Aber ich bin nicht nur Dressurreiter, sondern ich bin Pferdeliebhaber. Das ist das, der große Unterschied.
Sehen Sie, Pferdeliebhaber. Und dann, ich erinnere mich wirklich an diese Szene bei den Olympischen Spielen, die ja Schlagzeilen gemacht hat. Wie ergeht es Ihnen denn, wenn Sie das sehen? Was geht in Ihnen vor als Pferdeliebhaber und jemand, der aber auch weiß, wie es dieser Reiterin und der Trainerin, die sagt, gib mal eben. Wie ergeht es Ihnen?
Ach, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, aber aus meiner Sicht ist es einfach so, in dem Moment war ich mir natürlich der Tragweite dieser Situation bewusst, aber leider auch der Presse und dem internationalen Echo. Und gleichzeitig geht im gleichen Moment in mir vor, dass ich denke, beobachtet mal zwei Pferde auf dem Paddock miteinander oder auf der Weide. Die gehen auch nicht zärtlich miteinander um. Also ich habe Referenzpunkte, die normale Bevölkerung oder der normale Nichtreiter nicht hat. Und dann erscheinen mir solche Bilder natürlich ganz anders als normalen. Nevertheless, und das schicke ich vorweg, Gewalt gegen Tiere oder sonst irgendwas ist immer ein No-Go. Mhm. Aber diese Athletin stand vor der Goldmedaille, stand unfassbar unter Druck und diese Pferde waren einfach nicht gut gescoutet. Es lag nicht an der Reiterin, sondern es lag einfach daran, dass dieses Pferd einfach nicht für dieses Championat geeignet war.
Um das einmal allen zu erklären, bei den vergangenen Olympischen Sommerspielen, moderner Fünfkampf, da gehört der Reitsport dazu. Es ist
es ist Springreiten.
Springreiten, Entschuldigung,
es ist
Springreiten.
Gerade ersetzt worden aufgrund dieses Skandals. Mhm.
Und um das auch noch zu sagen, die Athletinnen und Athleten bekommen Pferde zugelost. Also es sind nicht ihre eigenen Pferde, sondern sie müssen sich...
Was absolut Sinn macht, auch wenn das immer in aller Munde ist, dass das unverständlich ist.
Und jetzt, Sie haben das gerade angesprochen, jetzt wird es ersetzt. Es gibt jetzt, glaube ich, einen Hindernislauf nach den nächsten Olympischen Spielen. Das wird jetzt noch einmal so stattfinden. Ist das eine weise Entscheidung?
Naja, also ich finde, es geht so. Aber das ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Es gibt natürlich den Druck der Allgemeinheit, die diese Bilder natürlich nicht mehr sehen möchte. Und das ist auch absolut fair enough und gut so. Aber der moderne Fünfkampf ist natürlich eine wahnsinnig traditionelle Sportart auf den Olympischen Spielen. Das ist eine der ältesten Disziplinen. Und da gehört auch das Pferd meiner Ansicht nach dazu. Und darum geht es mir, das habe ich mir schwer aufs Tapet geschrieben, dass ich das Antlitz des Pferdes im Alltag der Menschen immer wieder integrieren möchte. Weil wir haben die Tendenz, dass das Pferd mehr und mehr aus dem Alltag verschwindet. Sowohl bei der berittenen Polizei als auch bei irgendwelchen Trachtenumzügen, als auch im Karneval, als auch eben im Leistungssport und so weiter und so fort.
Deutschlandfunk Kultur mit Hubertus Graf Zettwitz, Dressurreiter, Reitlehrer und, wir haben das gerade hinter den Kulissen geklärt, Soziotherapeut. Ah, das müssen Sie erklären.
Ja, das kann ich erklären. Also ich habe dann irgendwann angefangen, als ich schon als Berufsreiter gearbeitet habe in Düsseldorf, eine soziotherapeutische, tiefenpsychologische Ausbildung zu machen in einem Institut.
Das heißt, Sie haben was genau erlernt? Was, welche Tätigkeit haben Sie da?
Also ich mache jetzt mal eine steile These, die Psychologie hat mich gefunden und nicht ich die Psychologie. Geht dahin zurück, dass als ich 13 war, ich das erste Mal nach Amerika gefahren bin mit meiner Mutter und irgendwas aus dem Reitsport mitbringen wollte. Und was lässt sich besser mitbringen und transportieren als ein Buch? Und dementsprechend das erste Reitsportbuch, was ich in Amerika gefunden habe, wurde gekauft und mitgebracht. Das war zufälligerweise das erste Buch über Sportpsychologie im Reitsport. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und später, als ich als Berufsreiter gearbeitet habe in Düsseldorf, und das ist zum Beispiel was, was ich gerade eben auch angesprochen habe, welche Eigenschaft man als Athlet auf dem Weg zum Championat auch braucht, ist zum Beispiel eine sehr gute Abgrenzungsfähigkeit. Nämlich, dass man Druck von sich abwehrt und dass man sich fokussieren lässt und dass man diese äußeren Einflüsse aus der Presse und aus Kollegen und aus Kunden und so weiter nicht zu sehr an sich ranlässt. Und
man könnte sagen, wie man cool bleibt.
Wie man cool bleibt, genau. Und Coolness ist mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt und dementsprechend habe ich gedacht, auf dem Gebiet könntest du dich doch mal weiterbilden und genau darüber kam ich zu dieser Ausbildung. Mhm. Und heutzutage bin ich wahnsinnig froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Halte auch viel Vorträge über mentale Fitness im Leistungssport und Reitsport und berate Leute auf soziotherapeutischem Gebiet. Benutze auch das Pferd als Therapeut. Mhm. Denn das Pferd ist natürlich der beste Spiegel der menschlichen Seele und der menschlichen Persönlichkeit.
Wie genau? Das interessiert mich. Sowas wie Kinder gehen mit Delfinen schwimmen, habe ich ein Bild zu.
Das ist der Delfin von Europa.
Okay, also das Pferd ist der Delfin von Europa. Wie arbeiten Sie da? Was für Menschen kommen zu Ihnen? Und
also ganz platt gesagt, das, was wir so im Neudeutsch Leadership Skills nennen, können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene wahnsinnig gut am Pferd üben und auch ihre Schwächen aufdecken und daran arbeiten.
So also Führungsfähigkeiten entwickeln.
Exakt. Mhm. Einfach mal das Pferd führen. Mhm. Einen Erstkontakt zum Pferd aufbauen. Ist der Coachee ängstlich oder geht er zu forsch drauf zu oder ist da eine Kommunikationsschranke zwischen den beiden Individuen und so weiter. Also das ist ein wahnsinnig interessantes Thema und bleibt immer ein Herzensthema von mir, weil es natürlich auch in der Allgemeinheit ein Auge aufmachen könnte, was den Reitsport angeht, was Leute da im Reitsport suchen.
Wie kommen da Menschen zu Ihnen und wie verlassen Sie sie dann wieder? Also können Sie ganz klar festmachen, so hat diese Therapie funktioniert? Was für Zeiträume bewegen wir uns da?
Von bis. Das kommt mal eine einmalige Session oder ein jahrelanges Begleiten. Und das sind mal Reiter und mal Nichtreiter. Mhm. Was mir einfach wichtig ist bei allem, was ich tue, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte, dass hinterher die Leute in ihrem Leben klarer sind und reflektierter mit Situationen umgehen, sowohl eben vermeintlich im Leistungssport als auch im Privatleben oder im emotionalen Leben.
Das sagt der Reitlehrer, der Soziotherapeut, der Pferdeliebhaber.
Und Reitlehrer ist nicht so 100% richtig. Nee. Insofern als Reitlehrer so zu verstehen ist auf täglicher Basis. Und das schaffe ich gar nicht, weil ich bin so viel unterwegs in ganz Europa, dass wir das eher in Lehrgängen machen, so dass ich dann Hausaufgaben gebe und nach einem Intervall von 4 bis 6 Wochen wiederkomme. Dementsprechend mache ich wahnsinnig viel, die Heimtrainer trainieren, so dass es eher so ein bisschen, also Reitlehrer ist nicht wirklich richtig, Consult sozusagen.
Der Hausaufgabengeber.
Genau.
Der Pferdeliebhaber Hubertus Graf Zitwitz im Deutschlandfunk Kultur. Ich möchte gerne noch etwas sprechen, nämlich, dass dann noch so was dazukommt, so eine Bezeichnung, nämlich Preisrichter. Sie sind in der Ausbildung und was ich da erfahren habe, ist, das dauert doch ein halbes Leben, bis Sie da fertig sind, oder?
Im Normalfall schon und das hat auch gute Gründe. Auch da ist die deutsche Struktur, steht über allem. Und auch das hat seine Gründe, weil man muss wirklich, wirklich reinwachsen.
Was müssen Sie denn da ganz genau erlernen? Also ich habe die Vorstellung, ein Preisrichter bei so einem Championat, heißt das richtig, der sagt, das war richtig toll, ne? Das gibt so und so viele Punkte oder das war jetzt nicht so schön. Was muss man da so explizit lernen, dass das wie viele Jahre dauert?
Also normalerweise dauert das in Deutschland, wir haben die Ausbildungsstufen EALMS, das sind Einsteiger, Anfänger, Leicht, Mittel, Schwer, das sind nur die nationalen Klassen und dann geht es auf die internationalen Klassen weiter, die weltweiten und alleine diese Jahre sind schon, also auf jedem Level betätigt sich ein Preisrichter 2 Jahre, um sich dann hochstufen zu lassen, wenn er Fortbildungen gemacht hat.
Also 2, 4, 6, 8, 10,
richtig.
Ein gutes Jahrzehnt.
Richtig. Aber das ist natürlich auch so, weil ganz so, wie Sie es gerade dargestellt haben, das war ganz gut oder das war jetzt nicht so gut, fällt die Entscheidung nicht, sondern es sind 50 Parameter, die innerhalb von Hundertstelsekunden zu einer Entscheidung fallen.
Das heißt, Sie lesen viele, viele Bücher, fette Wälzer.
So ist es.
Machen viele Prüfungen.
So ist es.
Und
Persönlichkeitserweiterung.
Dann wünsche ich Ihnen damit maximalen Erfolg. Vielen Dank, dass wir mit Ihnen so eintauchen konnten in diese Welt der Pferde. Herzlichen Dank,
Hubertus
Graf Zitwitz.
Es war herrlich.